Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Mariam.
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا
In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alaihi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen ERIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 17. März 2022, gleich dem 26. Eswan 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Mahdi. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Morgen am 15. Schaban nach dem islamischen Mondkalender ist der Tag der segensreichen Geburt des 12. Imams der Schiiten, Imam Mahdi. Möge er bald in Erscheinung treten. Die Iraner begehen den Geburtstag von Imam Mahdi landesweit mit verschiedensten Feierlichkeiten. Die Rundfunk- und Fernsehanstalt der Islamischen Republik Iran gratuliert allen Muslimen und Anhängern von Gerechtigkeit zur gesegneten Geburt dieses großen Imams. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Amir Abdullahian, eine dauerhafte Vereinbarung in Wien hängt von realistischem US-Ansatz ab. Großbritannien zahlt 400 Millionen Pfund Schulden an Iran zurück. Palästinenser gedenken der anti-israelischen Ikone Rachel Khoury. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Amir Abdullahian. Eine dauerhafte Vereinbarung in Wien hängt von realistischem US-Ansatz ab. Irans Außenminister erklärte, was eine gute und dauerhafte Vereinbarung bestimmen könne, seien das realistische Verhalten der USA und dass sie keine neuen und falschen Forderungen stellen. Wir sind bereit für eine endgültige Vereinbarung, wenn alle unsere roten Linien eingehalten werden, sagte Amir Abdullahian am Mittwoch bei einem Telefonat mit seiner britischen Amtskollegin Liz Truss. Amir Abdullahian und Truss sprachen außerdem über regionale Fragen, internationale Entwicklungen sowie die Wiener Gespräche zur Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA. Die britische Außenministerin äußerte sich ihrerseits zufrieden über die neuen Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen und forderte den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Der iranische Außenminister sprach am Dienstag auch mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi über die Wiener Verhandlungen. Wenn die amerikanische Seite realistisch ist, werden wir mit der Unterstützung aller Verhandlungsparteien in Wien ein gutes, starkes und dauerhaftes Abkommen zum Abschluss bringen, sagte Amir Abdullahian. Er sagte, Iran sei bereit, so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die letzten noch offenen Fragen durch Konsultationen mit verbundenen Parteien zu lösen, um eine gute Einigung zu erreichen. Die achte Gesprächsrunde zur Aufhebung der anti-iranischen Sanktionen in Wien ist am Freitag zum zweiten Mal in eine Pause gegangen. Großbritannien zahlt 400 Millionen Pfund Schulden an Iran zurück. Die britische Außenministerin hat bekannt gegeben, London habe seine Schulden in Höhe von 400 Millionen Pfund an Iran gezahlt. London habe seine Schulden an Iran in Bezug auf militärische Ausrüstungen zurückgezahlt, teilte Liz Truss am Mittwoch in einer Erklärung mit. Die 400 Millionen Pfund Schulden gegenüber Iran beziehen sich auf einen Vertrag über den Verkauf von 1500 Chieftain-Panzern und 250 gepanzerten Fahrzeugen an Iran in den Jahren 1974 und 1976, die aufgrund der Islamischen Revolution und der westlichen Sanktionen gegen Iran bisher nicht beglichen wurden. Der Internationale Gerichtshof hat 2001 die britische Seite zur Begleichung der Schulden und des aus der Verzögerung resultierenden Schadens verurteilt. Truss bestätigte zudem die Freilassung der in Iran inhaftierten britisch-iranischen Doppelstaatlerin Nazanin Zarrahi. Gestern wurden Zarrahi und Anousheh Ashoori, die wegen Spionage in Iran festgenommen wurden, aus der Haft entlassen und Großbritannien übergeben. In diesem Zusammenhang sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch vor Reportern am Rande einer diplomatischen Nowruz-Feier, an der die Botschafter und Leiter ausländischer Vertretungen in Teheran teilnahmen: Es gibt keine Verbindung zwischen der Freigabe des iranischen Geldes und der Freilassung der wegen Sicherheitsvorwürfen in Iran inhaftierten Personen. Palästinenser gedenken der anti-israelischen Ikone Rachel Corrie. Die Palästinenser begehen den Jahrestag der Ermordung der anti-israelischen Ikone Rachel Corrie durch die Streitkräfte des Besatzungsregimes, unter anderem durch Gedenkgottesdienste und Sportveranstaltungen. Am Mittwoch jährte sich der Tag zum 19. Mal, als die 23-Jährige von einem israelischen Bulldozer brutal ermordet wurde, als sie gegen die Zerstörung palästinensischer Häuser in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen protestierte. Die im US-Bundesstaat Washington geborene Aktivistin, die ihr Leben der Verteidigung der palästinensischen Rechte gewidmet hatte, war in die palästinensischen Gebiete gereist, um ihre College-Aufgabe im letzten Jahr zu absolvieren. Vor ihrem Tod hatte Corrie ihre Familie geschrieben, um zu versuchen, die Notlage der Palästinenser zu erklären, die sie aus erster Hand miterlebt hatte. Keine Menge an Lektüre, Teilnahme an Konferenzen, Ansehen von Dokumentationen und Mundpropaganda hätte mich auf die Realität der Situation hier vorbereiten können, schrieb sie. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, wenn man es nicht sieht. Palästinenser versuchen seit 2010, ihre Erinnerung wachzuhalten, indem sie ein jährliches Sportereignis in der Nähe ihres Hauses veranstalten, das sie vor der Zerstörung durch die israelischen Streitkräfte retten wollte. Heute wird die Veranstaltung von Tausenden von Palästinensern besucht, sagte Mohammad Gharib, der Informationskoordinator der Veranstaltung. Im Jahr 2005 reichten Corries Eltern eine Zivilklage gegen das israelische Regime ein und behaupteten, dass sie entweder vorsätzlich getötet worden sei oder dass die Streitkräfte kriminelle Fahrlässigkeit gezeigt hätten. Ein israelisches Gericht wies die Klage in einem Urteil von 2012 zurück, dass das Regime nicht für ihren Tod verantwortlich sei. Eine israelische Untersuchung von Corries Tod sei zu dem Schluss gekommen, dass es sich um einen Unfall handelte. Russland. Ukraine bereitet Chemieangriff vor. Russland hat der Ukraine vorgeworfen, mit Unterstützung des Westens einen Giftgasangriff auf die Zivilisten starten zu wollen, um Moskau zu beschuldigen. Russische Streitkräfte in der Ukraine hätten keine Chemiewaffen zur Verfügung, bekräftigte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov am Mittwoch. Wir sind sicher, dass der ukrainische Geheimdienst mit der Unterstützung westlicher Länder Chemiewaffen gegen die Zivilisten einsetzen will, um Russland zu beschuldigen. Wir kündigen offiziell an, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine weder über Chemiewaffen noch über die Möglichkeit verfügen, solche Waffen zu besitzen, hob Konaschenkov hervor. Im Gegensatz zu den USA habe Russland seine internationalen Verpflichtungen umgesetzt und seine Lager mit all diesen Waffen zerstört. Die russischen Soldaten seien in den befreiten Gebieten stationiert und hätten dort die Kontrolle über gefährliche Materialien übernommen, um jedes chemische Abenteuer ukrainischer, ethnischer und sektiererischer Gruppen zu verhindern, fügte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums hinzu. Unter den vorhandenen Dokumenten befinden sich Karten der ukrainischen Provinzen, die Codes von giftigen Substanzen enthalten, die in verschiedenen Regionen gelagert worden sind. Aus diesem Grund werden wir jede provokative Aktion der Ukraine beim Einsatz giftiger Substanzen enthüllen, erklärte Konaschenkov. Am 24. Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation in der Donbass-Region angeordnet, als Reaktion auf ein Ersuchen um militärische Hilfe durch die Führer der selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine. Zuvor hatte Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als selbstständige Staaten anerkannt. Russland hat den Westen mehrmals wegen den Waffenlieferungen an Kiew, der Verletzung der Menschenrechte sowie den Angriffen der ukrainischen Soldaten auf die russischen Separatisten in der Ostukraine gewarnt. UNO. Millionen Jemeniten sind aufgrund fehlender Finanzierung von Katastrophe bedroht. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat gewarnt, dass Millionen von Menschen im Jemen nach fast 7 Jahren der saudischen Aggression und Blockade von einer Katastrophe bedroht sind, da es an Mitteln für humanitäre Hilfe mangelt. Seit 7 Jahren ist das jemenitische Volk mit Tod, Zerstörung, Vertreibung und Hunger in massivem Ausmaß konfrontiert, sagte Guterres, als er am Mittwoch eine globale Geberkonferenz eröffnete. Eine Finanzierungskrise riskiert eine Katastrophe, fügte er hinzu. Guterres stellte fest, dass die UNO und ihre Partner gezwungen waren, etwa 2/3 der lebensrettenden Programme zu reduzieren oder zu schließen, da es an Finanzmitteln mangelte, die die humanitäre Krise in dem verarmten Land verschärften. Die Lebensmittelrationen wurden gerade für 8 Millionen Menschen gekürzt, mit verheerenden Folgen, sagte er und warnte, dass in den kommenden Wochen fast 4 Millionen Menschen in Großstädten nun den Zugang zu sauberem Trinkwasser verlieren könnten. Und 1 Million Frauen und Mädchen könnten den Zugang zu Diensten für reproduktive Gesundheit und geschlechtsspezifische Gewalt verlieren. Ein Todesurteil in einem Land, in dem alle 2 Stunden eine Frau an Komplikationen während der Schwangerschaft und Geburt aus vermeidbaren Gründen stirbt. Der UN-Chef für humanitäre Hilfe Martin Griffiths betonte, dass dieses Jahr fast 4,3 Milliarden Dollar benötigt würden, um 17,2 Millionen Menschen zu helfen. Dem Aufruf für dringende Hilfe wurde bei der Spendeveranstaltung die kalte Schulter gezeigt, da weniger als 1/3 der benötigten Summe einkam. Wir haben gehört, dass 36 Spender fast 1,3 Milliarden US-Dollar für die humanitäre Hilfe zugesagt haben. Es ist eine Enttäuschung, dass wir noch keine Zusagen von einigen erhalten konnten, von denen wir es erwarteten, sagte Griffiths später am Mittwoch. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Ukraine-Krieg und der Verzögerung der offenbar unterschriftreifen Einigung zwischen Iran und der Gruppe 4+1 bei seit über 8 Monaten anhaltenden Atomgesprächen in Wien? Darüber sprachen wir mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den 2. Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Aber offenbar stellen die Russen mehr Forderungen als das, was Sie gesagt haben, was im Zusammenhang mit dem Atomabkommen zusammenhängt. Sondern sie wollen einfach Freiheit für alle Geschäfte oder jede Art von Geschäften mit dem Iran. So wird jedenfalls berichtet. Und es gab auch und gibt noch auch in den iranischen Medien etwas Kritik an diesem Verhalten der Russen. Insofern möchte ich nochmal die Frage an Sie stellen, ob diese Forderungen sich nur auf Geschäfte im Zusammenhang mit dem Atomabkommen betreffen oder gehen diese Forderungen weit hinaus?
Nun, die Islamische Republik Iran ist meiner Meinung nach der erfahrenste in diesem Bereich, was es bedeutet, in einem bestimmten Bereich Sanktionen aufzuerlegen. Denn wenn es Sanktionen gibt, und es heißt, in diesem Bereich gibt es Sanktionen, dann kann man das auf so ziemlich alle anderen Bereiche ausweiten. Und das müsste die Islamische Republik Iran viel besser noch wissen als die Russen. Die Russen kennen das, die Russen wissen das. Ich muss übrigens sagen, dass im Rahmen dieser Ukraine-Krise die Russen inzwischen einige Dinge tun, die wir vorher von der Islamischen Republik Iran erwartet hätten. Aber Gott sei Dank, Allah hilft auch auf diesem Weg. Nur, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Nehmen wir die Urananreicherung. Natürlich, das gehört direkt dazu. Das darf im Rahmen der Sanktionen nicht sein, ist aber aktuell im Rahmen der Sanktionen. Nun gehören aber auch ganz normale Pumpenteile dazu. Pumpenteile, die man sowohl in einem Atomkraftwerk nutzen kann, die man in normalen Kühlschränken benutzen kann, aber vielleicht auch in Raketen. Und wenn die dann verboten sein sollen, dann können sie die nicht liefern. Das geht aber noch weiter. Die Russen sind zumindest teilweise auch jetzt vom SWIFT-Abkommen abgekoppelt. Das heißt, die Iraner, selbst wenn sie über Umwege bezahlen wollten, gar nicht aus der eigenen Land heraus, weil die sind ja auch vom SWIFT-Abkommen abgekoppelt, stoßen auf sehr große Schwierigkeiten. Sie müssten also dann mit Gold bezahlen oder Ähnlichem. Das wiederum funktioniert nicht, weil die Flüge wiederum sanktioniert werden, wenn die Russen bestimmte Gebiete überfliegen wollen und vieles andere mehr. Also da greift das eine in das andere. Wenn es aus der Islamischen Republik Iran bestimmte Kritiken zu den Russen gibt, dann möchte ich auf eine Kritik hinweisen, die Imam Khamenei in seinen letzten Reden, ich will mal sagen, gar nicht mal so versteckt gesagt hat, nämlich, dass es ganz offensichtlich in der Islamischen Republik Iran bis hin zu Regierungskreisen Leute gibt, die bereit sind, auf eigene Sicherheit und auf eigene Sicherheitsinteressen zu verzichten, nur um den Amerikanern zu gefallen. Das sind nicht meine Worte, so ähnlich hat das Imam Khamenei ausgedrückt. Und das bedeutet, dass diese Kreise sehr kurzfristig denken. Sie denken nicht an eine langfristige Strategie, sie denken nicht an das, was hinterher kommt. Und wenn diese Leute ein bisschen nachdenken würden, dann würden sie in dieser aktuellen Situation nicht den Russen irgendeine Schuld geben. Es ist jetzt sicherlich kein Zufall, dass der iranische Außenminister kurzfristig dann nach Moskau geflogen ist, um bestimmte Aspekte zu klären. Ich hoffe, sie werden geklärt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn die Russen sämtliche Widerstände aufgeben und es auch tatsächlich zu einer Unterschrift kommen sollte, in kürzester Zeit die Iraner das bereuen werden. Denn die Amerikaner werden ihre Verpflichtung, die Sanktionen aufzuheben, nicht einhalten. Das kann ich Ihnen wirklich versprechen. Ich bin kein Weissager, ich habe keine prophetischen Eigenschaften, aber ich kann Ihnen versprechen, die Amerikaner halten ihre Eide nicht ein, wie sie sie noch nie gegenüber irgendeinem Staat eingehalten haben. Und dann werden die Iraner das bereuen, dass sie wieder auf Imam Khamenei nicht hinreichend gehört haben. Vielleicht müssen die Iraner diese Erfahrung machen, das kann ich nicht beurteilen, aber es wäre schade, insbesondere in der aktuellen Weltsituation, in der es offensichtlich eine epochale Änderung gibt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Wir haben beim letzten Mal schon über den iranischen Denker Abu Reyhan Biruni gesprochen und möchten diesmal mit seinem Werk vertraut machen.
Gegenüber dem Sitz der UNO in der österreichischen Hauptstadt Wien steht das Denkmal von 4 historischen Persönlichkeiten der Wissenschaft. Die eine Statue stellt Avicenna dar, Abu Ali Sina. Er war ein iranischer Philosoph und Gelehrter und hat das Werk Schafor geschrieben, welches ein umfassendes wissenschaftliches und philosophisches Werk ist. Auch stammt das Buch Ronun über die Medizin von ihm. Es ist eines der bekanntesten Werke in der internationalen Geschichte der Medizin. Die zweite Statue bildet Abu Reyhan Biruni ab, den bekannten iranischen Gelehrten, Mathematiker, Astronomen und Historiker des 4. und 5. Jahrhunderts nach der Hijra, also 10. bis 11. Jahrhundert nach Christus. Die dritte Figur ist Hakim Umar Khayyam Nishaburi, iranischer Philosoph, Mathematiker, Astronom und Dichter aus der Zeit der Seldschuken, 11. bis Ende 12. Jahrhundert nach Christus. Der dritte Gelehrte ist Zakaria Razi, ebenso Iraner und Mediziner, Philosoph und Chemiker. Im Westen wurde er als Razes und für die Gewinnung des reinen Alkohols und der Schwefelsäure bekannt. Alle 4 Gelehrten sind im Iran groß geworden und ihr Wissen ging in alle Welt. Die Denkmäler für diese 4 Größen der Wissenschaft erinnern an den Beitrag der Iraner zum wissenschaftlichen Fortschritt der Menschheit. Wir sagten bereits, dass Abu Reyhan Muhammad ibn Ahmad Biruni ein Universalgelehrter und mit seinem Wissen seinen Zeitgenossen voraus war. Er war Mathematiker, Geograf, Geologe, Anthropologe, Physiker und Astronom. Geboren wurde er in Khwarezm und gestorben ist er in Ghazni. Diese beiden Städte gehörten damals zum Reich iranischer Herrscher. Al-Biruni verewigte seinen Namen, weil er die Dichte von 18 Metallen und Edelsteinen ebenso wie den Erddurchmesser und Erdumfang feststellte. Er entwickelte eine neue Methode für die Anfertigung geografischer Karten, maß die Entfernung zwischen Städten und untersuchte die Ansichten und die Geschichte der Bevölkerung von Indien. Gemäß europäischer Al-Biruni-Forscher wie dem deutschen Eilhard Wedermann und dem Schweizer Heinrich Suter beträgt die Zahl der Werke und Abhandlungen, die Al-Biruni zu bestimmten Themen schrieb, insgesamt 180, davon 115 über Mathematik, Astronomie und relevante Themen, wobei nur 28 Werke bis heute erhalten blieben. In den Augen des deutschen Orientalisten Eduard Sachau ist Biruni das größte Genie der Geschichte gewesen. Er beherrschte deutlich viele Wissensgebiete, die heute an den Universitäten gelehrt werden, wie Geschichte, Literatur, Philosophie, Naturwissenschaft, Mathematik, Geometrie und Astronomie. Dennoch ist während der Übersetzungswelle im 12. und 13. Jahrhundert, bei der wissenschaftliche Werke aus dem Arabischen ins Lateinische übertragen wurden, kein einziges Werk von Biruni ins Lateinische übersetzt worden. Möglicherweise haben die Biographen in der islamischen Ära sein Werk außer Acht gelassen. Ibn Abi Usaybiyah widmete ihm im 13. Jahrhundert nur ein paar Zeilen, und Ägypter Ali Rifdi hat ihn gar nicht erwähnt, ebenso wenig wie der Syrer Ibn Kalikan. Auch blieb von Al-Biruni keine schriftliche Kritik an der astronomischen Lehre des griechischen Gelehrten Ptolemäus erhalten, wie sie seitens seiner Zeitgenossen wie Ibn Hisam und Abu Ubaid al-Juzjani und ihre Nachfolger wie Urzi, Nasiruddin Tusi, Qutbuddin Shirazi und Ibn Shatir hinterlassen wurden. Diese kritischen Stellungnahmen gehören zu den sehr wichtigen Aspekten der Astronomie in der islamischen Zivilisationsära des 13. und 14. Jahrhunderts nach Christus, 7. und 8. Jahrhundert nach dem Mondkalender. Mit ihrer Kritik an dem astronomischen Weltbild von Ptolemäus, bei dem die Erde den Mittelpunkt bilden soll und die Sonne sich um die Erde dreht, nahmen diese Gelehrten Einfluss auf das Werk von Kopernikus. Al-Biruni hat jedoch ein Werk verfasst, in dem er die Hypothese Ptolemäus über die Mächtigkeit der Planeten verwirft. Dieses Werk trug den Titel Ebtal al-Burhan Bayarad al-Burhan. Es ging aber leider verloren. Al-Biruni war der Überzeugung, dass jede wissenschaftliche Beweisführung mit Versuchen einhergehen muss, damit die Richtigkeit von Aussagen, Deutungen und Argumenten bewiesen wird. Der Einsatz von Versuchsmethoden in der Wissenschaft gehörte zu den Innovationen Abu Reyhan Birunis, während diese Vorgehensweise erst mehrere Jahrhunderte später in Europa von Gelehrten wie Francis Bacon und dem Franzosen René Descartes vorgeschlagen wurde. Heute bildet sie eine klare Ausgangsbasis in den Naturwissenschaften. In seiner wertvollen Forschungsarbeit namens La Ma'at befasst sich Al-Biruni mit der Optik. Abu Reyhan vertritt die gleiche Ansicht wie Ibn Hisam in Bezug auf die Frage, wie das menschliche Auge Gegenstände sieht, nämlich dass das Licht, welches auf einen Gegenstand fällt, ins Auge reflektiert wird. Interessant ist, dass Al-Biruni erkannte, dass die Lichtgeschwindigkeit größer als die Schallgeschwindigkeit ist, eine Tatsache, welche im Westen erst einige Jahrhunderte nach ihm festgestellt wurde. Al-Biruni beschrieb, wie das Wasser aus Fontänen und Quellen hochquillt und erklärte, wie man Wasser aus der Tiefe vom Brunnen und aus Quellen auf einem hochgelegenen Burg oder auf einem Minarett zum Fließen bringen kann. Abu Reyhan Biruni hat die Abmessungen der Erde gewonnen. Zum Schluss seines Werkes Ustulabat Sternhöhenmesser bringt er unter anderem Gleichungen für die Messung der Erdhalbkugel. Diese Gleichungen haben die westlichen Gelehrten unter seinem Namen angeführt. Biruni berichtete über die Zeitrechnungen der verschiedenen Völker und Kulturen und über die Geschichte vieler Länder. Al-Biruni war der Erste, der die Geographie auf Erfahrung und Untersuchung und die Naturwissenschaften auf der Mathematik aufbaute. Er entwickelte neue Methoden für die Anfertigung von geografischen Karten, die auf einer Kombination von Mathematik und Geometrie fußten. Die geografische Breite, die Al-Biruni für die Stadt Balch feststellte, kommt den heutigen Messungen erstaunlich nahe. Al-Biruni hat auch den Meridian der Erde mit 11.062,4 Kilometer beziffert und kam dem heutigen Wert von 11.110 Kilometern damit außerordentlich nah. Biruni entwickelte als erster für die Entfernungsmessung eine Methode, die auf der Feststellung der Horizontsenkung beruhte. Bevor man im Westen wusste, dass diese Methode von ihm stammt, hat man sie einem englischen Kartograph namens Wright, der im 16. bis 17. Jahrhundert lebte, zugeschrieben. Ein Jahrtausend bevor Albert Einstein seine Lichtquantenhypothese aufstellte und davon ausging, dass Licht aus Photonen besteht, hat Abu Reihan bereits genau diese Ansicht geäußert. Er nannte die Photonen Ajza Latifa, feinste Teilchen. Der iranische Wissenschaftler Professor Abdulhamid Nair Nouri schreibt, Abu Reihan hat völlig frei davon gesprochen, dass die Erde möglicherweise die Sonne umkreist, und denjenigen, die ihn daraufhin fragten, warum denn dann die Dinge auf der Erde nicht in die Luft geschleudert werden, geantwortet, diejenigen, die annehmen, dass sich die Erde im Raum bewegt und die Sonne fix ist, sagen, der Grund dafür, dass die Dinge auf der Erdoberfläche nicht ins All geschleudert werden, besteht darin, dass im Erdkern eine Kraft ist, die sie anziehen und während der Erdbewegung verhindern, dass sie ins All geschleudert werden. Diese Aussage liegt mehrere Jahrhunderte vor der Geschichte mit Newton und dem Apfel, der vom Baum fällt, und seiner Entdeckung der Erdanziehungskraft. Außerdem ist zu sehen, dass Jahrhunderte vor Kopernikus und Galileo der Umlauf der Erde um die Sonne frei und ohne auf irgendwelchen Widerstand zu stoßen seitens islamischer Gelehrter wie Al-Biruni untersucht und diskutiert wurde. Die Verbesserungen, die Abu Reihan am Kalender vornahm, sind präziser als diejenigen, die 6 Jahrhunderte nach ihm vom Papst Gregor durchgeführt wurden. Abu Reihan al-Biruni begründete das Gesetz für spezifische Gewichte und stellte bei 18 verschiedenen Edelsteinen das spezifische Gewicht fest und in diesem Zusammenhang eine Tabelle auf. Er verfasste ein großes Lexikon für Astronomie, Sternkunde und Mathematik, das sich die europäische Wissenschaft zu Nutzen machte. Dieser Universalgelehrte erfand die Methode für die Feststellung der Summe geometrischer Folgen und untersuchte die Arbeitsweise von artesischen Brunnen. Er stellte, ohne die heutigen Präzisionsgeräte zu besitzen, die äquatoriale Bahnneigung der Erde zur Sonne mit 23 Grad und 25 Minuten fest, was dem in unserer Zeit mit modernen Geräten festgestellten Wert von 23 Grad und 27 Minuten sehr nahe kommt. Forscher verschiedener wissenschaftlicher Gebiete haben nach dem Studium der von Al-Biruni hinterlassenen Werke in ihm einen modernen Menschen gesehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Jamaluddin Minbari mit dem Titel Aftabe Alam, das heißt Die Sonne der Welten. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von Imam Mahdi. Weiterhin guten Empfang.
Am 15. Schaban im Mondkalender wird jedes Jahr die Geburt eines außergewöhnlichen Menschen gefeiert, der die Ziele aller Gesandten Gottes und ihre Lehren verwirklichen wird. Er wird Freundschaft und wahre Gerechtigkeit unter den Menschen verbreiten. Die Großen der Religionen haben ihm den Beinamen Frühling der Zeiten gegeben. Thank you. Der 15. Schaban ist ein großes Fest. Dieser Tag macht allen, die auf die große Wende in der Menschheitsgeschichte warten, erneut die frohe Botschaft bewusst, dass letztendlich die unheilvollen und bitteren Zeiten ein Ende nehmen werden. Wer sich für die Freiheit einsetzt, aber nicht die Gerechtigkeit geltend machen kann, soll nicht resignieren. Er soll sich nicht vor den Gewaltherrschern fürchten und auf den morgigen Sonnenaufgang hoffen. Die göttlichen Propheten kamen und stellten den wahren Lebenssinn vor. Sie machten die Menschen auf die Welt aufmerksam, die über der Materie liegt. Einige sind nicht bereit, dieses Weltbild zu akzeptieren und glauben nicht daran, dass ein Retter kommen wird. Aber die Geschichte hat einen dynamischen Charakter und wird von den weisen und gütigen Schöpfer gelenkt. Der Allmächtige wird nicht zulassen, dass die Geschichte ein unheilvolles Ende nimmt. Gott wird die Menschen nicht mit den Unterdrückern der Geschichte alleine lassen. Er hat verheißen, Recht und Wahrheit werden siegen und die Rechtschaffenen die Erde erben. Einige Theoretiker im Westen wie Popper und Fukuyama versuchen, die USA als den Weltretter vorzustellen und das jetzige Zeitalter als Ende der Geschichte auszurufen. Aber die jetzige Machtspitze ist für die Verwaltung der Welt inakzeptabel und ungeeignet. Kann ein Land, in dem alle 8 Sekunden ein Mord und alle 9 Sekunden eine Vergewaltigung geschieht, wirklich als Ideal eines Staates gelten? Wie kann eine Regierung den Nachkommen Adams Frieden und Sicherheit bescheren, wenn sie Zwietracht auf der Welt hervorruft und Massenvernichtungswaffen verbreitet? Der Retter, dessen Kommen die Propheten und großen Gottesfreunde angekündigt haben, besitzt eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er denkt nur Gott zuliebe an die Lenkung der Menschen, wird die tiefe Kluft zwischen den verschiedenen Gesellschaften beseitigen und auf höchster Stufe Gleichheit und Gerechtigkeit herstellen. Er wird für die ganze Menschheit Sicherheit herstellen und nicht nur für die Kapitalinhaber des Westens. Dieser Retter gründet eine Welt, die auf Frieden und Freundschaft fußt und in der alle in Sicherheit und Zufriedenheit leben können. Daher ist der Jahrestag seiner Geburt, der Geburt Imam Mahdis, wirklich ein großer Tag für Freude und Hoffnung. Wir gratulieren allen dazu. Imam Mahdi wird sich erheben. Seine Erhebung wird eine weltweite Bewegung sein. Sie endet mit dem vollständigen Sieg des Rechtes über das Unrecht und der Lösung aller wichtigen Probleme. Die Erde wird ihren versteckten Segen ausbreiten. Eine Zeit des wahren Glücks wird für die Menschheitsfamilie beginnen. Der Mensch hat in der Geschichte bisher nicht nur die Natur unterworfen und in seine Dienste gestellt, sondern hat sich mit zunehmender Macht auch seine Mitmenschen unterworfen. In vielen Zivilisationsepochen wurde die große Mehrheit der Menschen von einer kleinen Gruppe unterdrückt und ausgebeutet. Im Verlauf der menschlichen Evolution wird jedoch noch eine Epoche kommen, in der der Mensch so weit ist, dass er seine unangemessene Wünsche beherrschen kann. Die Welt blickt dieser neuen Epoche erwartungsvoll entgegen. In ihr wird der Verstand des Menschen sich entfaltet haben und damit die Voraussetzung für den Glauben an die Religion und ihre fruchtbaren Gesetze geschaffen sein. Es liegt auf der Hand, dass die Bereitschaft des Menschen, die vollendeten Gesetze zu akzeptieren, mit zunehmender Entfaltung von Wissen und Vernunft wächst.
Der Islam nennt im Gegensatz zu den vorherigen Religionen konkret den Namen und die Eigenschaften des Retters. Dieser Retter ist der letzte Auserwählte aus dem Hause des Propheten des Islam und heißt wie dieser Muhammad. Imam Ali alayhi salam berichtet, dass der Prophet auf die Frage, ob der Imam der Zeit aus der Familie des Propheten hervorgehen wird oder nicht, geantwortet hat: Ja, er ist von uns Gott besiegelt, mit ihm die Religion. Der bekannteste Beiname des Imams der Zeit ist Mahdi. Der Abbasiden-Kalif versuchten, seine Geburt zu verhindern, denn sie fürchteten um ihre Macht. Sie wussten, dass einer der Prophetennachkommen dem Regiment der Gewalt auf Erden ein Ende bereiten wird. Deshalb kontrollierten sie das Elternhaus Imam Mahdis genau. Aber Gottes Willen geschah und am 15. Schaban, 255 nach der Hijra, 868 nach Christus, erblickte Imam Mahdi das Licht der Welt. Seitdem wird dieser Tag jährlich feierlich begangen. Die Muslime lieben Imam Mahdi. Ayatollah Khomeini, Oberhaupt der Islamischen Revolution, sagt, wer sich innerlich mit Imam Mahdi, diesem Symbol für die göttliche Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, verbunden fühlt, erfährt Entfaltung und Weiterentwicklung. Und wer davon überzeugt ist, dass Imam Mahdi kommen wird, der hofft darauf, dass die Welt auf die Rettung und Heilung zugeht. In dieser Überzeugung gilt, dass jede nach Gerechtigkeit suchende Bewegung zur Gesetzmäßigkeit dieser Welt gehört. Unter der Regierung von Imam Mahdi wird überall der Ein-Gott-Glaube gelten und Religiosität und Ethik werden auf der ganzen Welt Verbreitung finden. Dies signalisiert den heutigen Generationen, dass der einzige Weg, auf dem die menschliche Gesellschaft sich aus Unrecht und Verderben retten kann, in der Beachtung und Rückkehr zu den vitalen Werten der Lehre von der Anbetung des einen Gottes besteht. Die gesamte Menschheit wird Imam Mahdi als ihren Freund und Herrscher akzeptieren und die ganze Welt wird kultiviert werden und aufblühen. Es wird Gerechtigkeit hergestellt und die Menschen kommen in den Genuss seelischer Sicherheit und eines seelischen Gleichgewichts. Unter Imam Mahdi werden die Menschen nicht aus Angst vor dem Gesetz die Prinzipien der Gleichheit beachten, sondern aus Überzeugung. Wenn Imam Mahdi in Erscheinung tritt und sich erhebt, beginnt die letzte Phase im Schicksal des menschlichen Lebens. Er wird die Menschen führen und lenken. Er wird den Christen und den Juden entsprechend des wahren Evangeliums und der wahren Tora Argumente vorlegen. Die Mehrheit der Menschen werden sich von seiner Logik überzeugen lassen und den Weg der Wahrheit wählen. Er bekämpft nur die, die eigensinnig bleiben. Zum Abschluss unseres Beitrags möchten wir noch einmal zur gesegneten Geburt des Imams der Zeit gratulieren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.